Kohlenhydrate am Abend machen dick, oder?
Ich hoffe doch, dass du dies schon sicher verneinen kannst. Doch was ist mit dieser Aussage? Proteine am Morgen reduzieren Heißhungerattacken und Kohlenhydrate zur Mittagszeit machen müde. Was und wie viel solltest du vor dem Training essen und welche Mahlzeit am Abend hilft dir beim Einschlafen? Wenn du hier nicht so sicher darauf antworten kannst, dann wirst du es nach diesem Podcast können. Heute sprechen wir über Mealtiming, zu Deutsch Mahlzeitenzeitpunkt, klingt aber einfach nicht so geil wie auf Englisch. Herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung, heute mit Tim und Michi. Schön, dass du wieder dabei bist, Tim. Du bist ja jetzt Dauergast sozusagen, denn in Zukunft wird das den Podcast eigentlich nur noch zu zweit geben, außer es kommt irgendwie mal eine spontane Folge zwischendurch, dann hört ihr eventuell auch mal eine Folge von uns. Aber Frage an dich, Tim, wie geht's dir heute? Was gibt's Neues?
Ach du, mir geht's soweit so gut wie immer. Neues gibt's nicht viel. Ich freue mich wieder auf eine weitere spannende Podcast-Folge mit dir. Was gibt's bei dir Neues, Michi?
Einiges, ne? Also waren wir im Möbelhaus und haben uns Möbel angeschaut für das Podcast-Studio. Es ist tatsächlich so, nur damit ihr das mal wisst, die ersten Podcast-Folgen, die habe ich tatsächlich vor meinem IKEA-Pax-Schrank aufgenommen. Da saß ich dann im Schlafzimmer, damit der Hall nicht ganz so schlecht ist und habe die da aufgenommen. Und jetzt mittlerweile sind wir dabei, ein Podcast-Studio einzurichten. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben nur noch leider nicht die passenden Möbel. Vielleicht an euch eine kleine Aufforderung, wenn ihr Ideen habt für ein Podcast-Studio. Ich kann euch ja mal sagen, welche Farbe haben wir uns ausgesucht für die Möbel?
Oh, wir wollten was Helles auf jeden Fall für die Sessel haben. Das entweder was in Creme- oder Weißton. Oder wir hatten ein helles Grau auch gesehen, ne?
Genau,
was uns gut gefallen hatte.
Wenn jemand von euch weiß, wo man schöne Sessel bekommt, Hocker, Sessel in Beige, Creme oder Hellgrau, dann lasst es uns gerne wissen. Oder vielleicht arbeitet ihr in einem Möbelhaus oder wo auch immer. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Geschenke und Prozesse. Nee, Spaß. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einen Tipp habt. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, müssen wir wieder unsere kleine Smalltalk-Runde einführen, damit ihr auch ein bisschen was über uns persönlich kennenlernt und wir nicht nur die stocksteifen Studienstotterer sind. Das ist ein gutes Wortspiel. Deswegen, Tim, hast du schon eine Frage an mich heute?
Ja, klar. Wer war dein sportliches Idol, als du Kind warst?
Ich glaube Jackie Chan.
Auch gut.
Jackie Chan war so mein Idol. Ich weiß es eigentlich nicht mehr.
War ja eigentlich mehr Film, ne? Welchen Sport hast du nur geguckt früher? Oder hast du als Kind überhaupt groß
als
Sport
geguckt? Als Kind habe ich mit Sport nichts am Hut gehabt.
Ja. Ja, so, was war dein erstes sportliches Idol? Also fahren wir es mal so rum. Dann.
Boah, es war bestimmt ein Fußballer. Ne? Also ich war ja als Kind nicht so der Sportlichste. Ich habe zwar viele Sportarten gemacht. Ich habe Fußball gespielt als Kind, aber ich war auch grottenschlecht. Hab dann so Selbstverteidigung, aka Taekwondo gemacht, da war ich auch nicht gut, aber da hatte ich keine Vorbilder. Aber ich glaube, so richtig sportliche Vorbilder, das war das Erste, woran ich mich erinnere, war schon Jackie Chan auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke, jeder Junge, Achtung, Schubladen denken, bevor mich dann wieder jemand angreift, aber ich glaube, in meiner Generation war das so, als Junge wolltest du entweder Kämpfer werden oder du wolltest Fußballer werden. Es gab eigentlich nur diese zwei Optionen. Ach.
Ich glaube, das mit Fußballer, das ist in den letzten 20 Generationen immer das Ziel gewesen.
Ne? Wer war es denn bei dir?
Also mein erstes Ding, ich habe früher mit meinem Vater ganz früher Formel 1 geguckt und mein erstes sportliches Idol war, glaube ich, Ayrton Senna, der Rennfahrer. Der ist ja dann tödlich verunglückt irgendwann.
Wer?
Ayrton Senna, das war ein brasilianischer Formel 1 Weltmeister. Der ist tödlich verunglückt irgendwann dann beim Rennen.
Ja, das ist halt,
aber das war irgendwann auch, das ist aber auch schon irgendwann in den Anfang der 90er, glaube ich, irgendwann passiert. Also, das war wirklich Kindheit. Und dann später waren es aber auch eher die Kampfsportlegenden, Bas Rutten und Fedor Emelianenko.
Den kenne ich, ja.
Ja. Dann ging es dann in die Richtung weiter.
Ja, wir können ja auch mal eine Podcast-Folge vielleicht machen über das Thema Vorbilder und wie das Ganze einen auch beeinflusst, mit wem man sich da umgibt. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache.
Oh ja.
Weil es gibt ja auch Idole, die man anhimmelt, die einem vielleicht gar nichts bringen, aber anderes Thema. Ja. Ich habe auch eine Frage an dich, und zwar, Welches Hobby oder welchem Hobby würdest du gerne nachgehen, wenn du unendlich Zeit und unendlich Geld hättest? Also im Sinne von, du hast jetzt ausgesorgt und du kannst machen, was du willst.
Okay. Ich würde, glaube ich, auf jeden Fall reisen und dann würde ich, glaube ich, als Hobby dann die Fotografie dazu nehmen und mir die Welt anschauen und sie fotografieren. Weil das würde mich, da wird es natürlich, da kannst du ja ewig viel Geld ausgeben in beiden Hobbys.
Gibt es da irgendwelche bestimmte Fotos?
Oh, Landschaftsfotos. Also mich würde zum Beispiel Sachen wie Patagonien interessiert mich mega als Ziel noch. Das ist so eins der Sachen, würde ich gerne jetzt mal es schaffen würde, hinzureisen. Aber Patagonien ist leider auch preislich sehr hoch. Ne? Weil das ist eine unendlich tolle Landschaft, aber da kannst du halt nur mit irgendwie geführten Touren rein und so.
Das können wir ändern. Und zwar, lieber Hörer, wenn du jetzt die Folge hörst und sagst, ja, die zwei Jungs sind mir sympathisch und ich bekomme hier viel Mehrwert, dann teile doch gerne diesen Podcast mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die ebenfalls davon profitieren. Dann wird der Traum von Tim vielleicht bald schon wahr mit Patagonien. Okay.
Fantastisch.
Bevor wir mit der Folge starten, hören wir uns wie immer ein kleines Hörspiel an, das uns tiefer in die Thematik eintauchen lässt.
Ich habe jetzt schon so oft gehört, dass man morgens direkt ein oder mehrere Proteinshakes trinken sollte, um besser abzunehmen. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal aus. Auch wenn ich eigentlich liebend gerne morgens frühstücke. Aber wenn so viele Leute damit abgenommen haben, muss ja irgendwas dran sein, oder? Und das Beste daran ist, abends kann ich dann richtig reinhauen, weil ich ja morgens nur einen Shake getrunken habe. Wobei ich ja abends auch nicht mehr so viele Kohlenhydrate essen will, weil das ja auch nicht so gut sein soll zum Abnehmen. Habe ich zumindest gehört. Oh Mann, das ist alles so kompliziert.
Also wir haben gerade gehört, dass das Thema Mealtiming ganz schön anstrengend sein kann beziehungsweise für ganz schön viel Verwirrung sorgen kann. Und wie kommst du mit diesen Themen in Berührung in deinem Alltag, Tim, mit diesem ganzen Thema Mealtiming?
Also wir werden natürlich immer wieder von unseren, unseren Menschen im Coaching darauf angesprochen, wann sie am besten essen sollen, wie sie am besten essen sollen. Dann gibt es ja da draußen auch noch über Social Media ganz viele, Mythen und Halbwahrheiten zum Thema, wann man wie essen sollte. Das Thema Fasten ist ja auch so immer etwas, was sehr viel angesprochen wird und die Vorteile davon und sollte man da essen. Die Biohacker haben wieder eine ganz andere Einstellung zum Thema, was man essen sollte am besten. Ja. Mit Kaffee und Butter anfangen morgens, ne?
Ich finde das schrecklich. Ja. Also ich hab letztens einen Typen gesehen oder ein Buch. Das Buch heißt 100 werden. Und es soll gar kein Angriff sein gegen jemanden, ne? Weil viele, die den Podcast von uns hören, werden vielleicht wissen, worüber ich rede. Ich möchte jetzt auch da nicht näher drauf eingehen. Aber da steht halt oft so viel Müll drin, wo ich mir einfach denke, also das Problem ist, ich möchte das ganz kurz hier erklären. Die Leute sagen immer, ja, Michi mit seinen Studien oder Tim mit seinen Studien. Schaut mal, Studien ist nicht etwas, das ist kein extra Feld, das irgendwie eine andere Welt beleuchtet, sondern ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben die Person A, die sagt, Bulletproof Kaffee ist das Ding, egal was die Studien sagen. Aber die Studien sind ja nicht dafür da, um irgendwie noch ein extra Feld zu beleuchten, sondern die Studien sind ja dafür da, um zu untersuchen, ist das für eine große Masse wirklich, taugt es was?
Ja,
und klar. Deswegen sollte man, wenn man solche Aussagen liest, wie zum Beispiel, du sollst morgens keinen Kaffee trinken oder du sollst Butter in den Kaffee machen oder du sollst 73 Stunden fasten, um deinen Körper zu entgiften. Leute, bitte, wenn da keine Quellen dahinter sind, dann ignoriert das doch. Da kann doch jeder was behaupten.
Ja, und bei den Quellen ist es dann halt auch noch dann wieder schwierig, weil selbst für solche Sachen findest du wahrscheinlich irgendwo Quellen, aber die sind dann meistens von der Qualität her fraglich, ob die überhaupt auf den Mensch übertragbar sind, weil gerade beim Fasten sind auch häufig Tierstudien und vor allem aus Nagetieren, die man da ranzieht.
Ich habe apropos Fasten, letztens habe ich in der Newsletter geschrieben, dass es ja, du kennst den Fastenriegel ja auch schon.
Oh ja.
Und das ist auch wieder so ein Punkt mit sozialen Medien. Du kannst fasten, aber du kannst ja auch fasten und essen mit diesem Riegel. Und dann müsst ihr euch mal überlegen,
Auf der Webseite dieses Produkts ist auch eine Studie eingeblendet, die Firma selbst durchgeführt hat. Ist immer ein gutes Anzeichen für seriöse Quellen. Studien, die Firmen, die etwas verkaufen, selbst durchführen. Und dann stand dann halt einfach als Aussage drin, ja, wie wir sehen können, das, der Fastenregel wirkt genauso auf den Körper wie das Fasten an sich, vertraut uns einfach. Ja. Und ich finde es schade, wirklich, und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen, dass so viele Leute eigentlich genau wissen, was sie den Leuten für einen Quatsch erzählen, aber halt sich einfach damit eine goldene Nase verdienen. Weil mit was kannst du besser Geld machen, wie mit Unsicherheit von Menschen?
Ja, vor allem, wenn sie einen Schmerzpunkt ansprechen, das ist ja immer das Verwerfliche. Ne? Das ist ja immer irgendwas, meistens versuchen sie ja irgendwas zu verkaufen, was ein Problem lösen soll, das die Menschen haben. Ne? Und wenn man das dann bewusst mit Falschaussagen macht, dann ist das schon, sehr verwerflich. Ja. Ja. Gerade beim Fasten. Also Fasten ist per Definition nichts Essen. Und wenn du dann einen Riegel hast, dann ist das per Definition Essen. Das geht ja nicht.
Es ist Quatsch.
Das kann nicht funktionieren. Ne?
Wir würden sowas nie machen. Und dennoch möchte ich unser neues Badewasser jetzt gerne. Nein, Quatsch. Ihr könnt mein gebrauchtes Badewasser kaufen. Denn das bringt euch in Form und erhöht wahrscheinlich die Fettverbrennung. Kann ja sein.
Nee, Studienfolge.
Tatsächlich arbeiten wir gerade an einer Lösung, Tim und ich. Und zwar, wir arbeiten gerade an einem, ja, an einem Produkt, an einem Informationsprodukt, an einem Transformationsprodukt, wo du selbst herausfinden kannst, was für dich funktioniert, wo du weißt, was funktioniert und auch, was du für die Zukunft ignorieren kannst. Aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir später. Heute wollen wir über das Thema Mealtiming sprechen, beziehungsweise wie wichtig ist es, rund um die Uhr zu essen. Und generelle Frage, Tim, spielt es überhaupt jetzt zum Beispiel fürs Thema Abnehmen eine Rolle, wann wir essen?
Fürs Thema Abnehmen per se erstmal nein. Und da spielt es auch keine Rolle, nicht nur wann wir essen, sondern wie oft wir auch essen. Also Abnehmen, das sagen wir beide ja auch immer wieder, ist am Ende vom Tag, müssen wir irgendwo es schaffen, Kaloriendefizit zu erzeugen, was relevant ist für den Körper, sodass der Körper es nicht kompensieren kann und wir dadurch über Dauer Gewicht verlieren. Das ist im Endeffekt dadurch spielt es auch keine Rolle, wann wir essen und mit welcher Frequenz wir essen. Ja, das ist dann eine individuelle Präferenz. Wenn man sagt, zum Beispiel, man möchte Leistung optimieren beim Sport oder so, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn es rein ums Thema Abnehmen geht und nichts anderes spielt eine Rolle, dann ist es eher weniger relevant.
Ja, sehe ich auch so. Vor allem ganz kurz für dich als Zuhörer, dieses ganze Thema Kalorienbilanz ist oft sehr verwirrend für Menschen, weil dann kommt wieder die andere Person und sagt, ja, Insulin und dies und das. Schau mal, am Ende vom Tag ist Abnehmen eigentlich eine rein physikalische Sache. Es gibt keinen Mensch, der nicht abnehmen kann. Jeder Mensch wird abnehmen, wenn wir ihm nichts mehr zu essen geben. Wenn dem nicht so wäre, wärest du unsterblich. Also wenn ich dir nichts mehr zu essen gebe und du kein Gewicht verlierst und du deswegen auch nicht stirbst, dann bist du unsterblich und das geht nicht. Und der Punkt ist einfach nur, ab welcher Kalorienmenge fängt dein Körper an, eigene Energieressourcen aufzubrauchen und nicht die, die er durch die Ernährung bekommt. Und was wir im Endeffekt damit aussagen möchten, ist, ob du jetzt mittags was isst oder nicht, das erzeugt nicht mehr Energie. Energie kann nicht erzeugt werden ohne Gegenenergie. Und wenn dir jemand sagt, Abendessen macht dick oder Mittagessen macht dünn, dann haben sie teilweise recht. Warum das so ist, erfährst du gleich. Aber du wirst dadurch nicht per se dicker, denn die Kalorienzufuhr verändert sich dadurch nicht.
Korrekt.
Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Frühstück. Und es gibt einige Studien wieder zum Thema Frühstück. Und jetzt kann man natürlich sagen, Michi, muss man denn jetzt heutzutage jede Studie nehmen, um auf Toilette zu gehen? Nein, ne? Grundsätzlich ist es natürlich so, ob du frühstücken möchtest oder nicht, ist eine persönliche Präferenz. Ich hatte letztens eine Diskussion in meinen Kommentaren mit einem anderen Online-Coach, die gesagt hat zu mir, es wäre ja fahrlässig von mir, dass ich meine oder unsere Kunden nicht frühstücken lasse, Weil wenn man morgens nicht frühstücken möchte, ist es ja ein ganz klares Zeichen davon, dass mit den Hormonen im Körper etwas nicht stimmt. Und
genau.
Und dann habe ich mich auf die Diskussion eingelassen, habe einfach mal gefragt, mit welchen Hormonen stimmt denn was nicht? Und dann war halt wieder die Antwort, ja, ich müsste mich ja mal besser informieren. Und ich habe dann nur gefragt, mit welchen Hormonen stimmt denn was nicht? Und worauf beruht denn deine Aussage? Also kurz für dich, wenn du nicht frühstücken möchtest, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Mit dir ist nichts kaputt oder mit dir ist auch nichts falsch. Und es gibt auch Studien zum Thema Frühstück und die zeigen eben sehr durchmischte Dinge. Und zwar ist es so, dass in vielen Studien, wo Menschen das Frühstück auslassen, dass sie besser Gewicht verlieren. Spoiler-Alarm, wenn du morgens nichts isst, isst du ja eventuell auch den ganzen Tag dann weniger und verlierst besser Gewicht. Es gibt auch Daten, die zeigen, dass die Menge der Kalorien des Frühstücks mit der Gesamtkalorienmenge des Tages zu korrelieren scheint. Was bedeutet das? Essen wir beim Frühstück schon viele Kalorien, nehmen wir auch eher viele Kalorien am Tag zu uns. Aber Vorsicht, das sind alles nur durchschnittliche Aussagen. Am Ende vom Tag ist es nämlich so, dass Menschen, die frühstücken, auch mehr Energie im Körper haben. Und mehr Energie im Körper führt zu mehr Bewegungsdrang, höherer Need, weniger Appetit. Und wenn wir uns die Gesamtheit der Datenlage angucken, dann sehen wir einfach, dass es am Ende auf eine persönliche Präferenz hinausläuft, ob du frühstückst oder nicht. Wenn du deine Kalorien nicht überblickst, wenn du einfach intuitiv isst, kann es sein, dass du zunimmst, wenn du frühstückst, weil du durch einen Kalorienüberschuss bist. Es kann aber auch der Gegenteil der Fall sein, dass wenn du frühstückst, einfach besser gesättigt bist, weniger Hunger hast und aktiver bist, weil du mehr Energie hast und dann dadurch am Ende vom Tag in ein Kaloriendefizit rutschst. Also ist Frühstücken wichtig? Nein. Nehme ich zu, wenn ich frühstücke? Es könnte sein, wenn du dann auch mehr isst im Tag. Nehme ich ab, wenn ich frühstücke? Keine Garantie. Könnte sein, wenn du dadurch aktiver bist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist deine persönliche Entscheidung, ob du frühstücken willst oder nicht. Aber Tim, vielleicht kannst du uns ja was erzählen, ob es eine Rolle spielt, was wir frühstücken, ob das irgendeinen Einfluss hat.
Jein. Also natürlich ist es so, wenn wir etwas frühstücken, dann ist es relevant, wie lange hält uns das satt. Ne? Und dann gibt es Studien, die sagen zum Beispiel, wenn wir Eier frühstücken, dann ist es insgesamt besser, als wenn wir zum Beispiel etwas wie Bagels zum Frühstück haben. Ne? Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass uns eine Eierspeise zum Frühstück deutlich länger satt halten wird, eventuell als ein Bagel. Und die Kaloriendichte spielt ja da auch wieder eine Rolle. Ja, wir wissen das alle. Wenn ich dir jetzt einen Snickers gebe, und du, weil du Hunger hast, ja, der Klassiker, damit ist du wieder du selbst bist, ja. Wie lange bist du davon satt? Ja. Wenn ich dir eine vollwertige Mahlzeit hinstelle, wenn du Hunger hast, ja, dann wie lange bist du davon satt? Wenn ich dir, selbst wenn ich dir die gleiche Kalorienmenge in, sag ich mal, in Gemüse und Reis oder sowas geben würde, wärst du deutlich länger satt als durch diesen Snickers. Ne? Und deswegen ist eine höhere Sättigung wahrscheinlich auch das, was relevant ist, ja. Weil auch eine höhere Sättigung und eine geringere tägliche Energieaufnahme nach dem Verzehr eines Frühstücks mit höherem Proteingehalt und höherem Fettgehalt sowie ein bisschen niedrigerem Kohlenhydratgehalt wahrscheinlich besser ist, als wenn ihr Sachen nehmt, die einen extrem hohen Kohlenhydrat halten in manchen Studien. So, jetzt muss man aber wieder vorsichtig sein, was sind das für Kohlenhydrate? Wenn es jetzt ein Vollkornmüsli ist, ist das garantiert nicht der Fall gewesen, ne? Und auch in letzter Zeit hört man ja immer wieder, dass Haferflocken ja so schlimm sein sollten. Ne? Mhm. Also das ist ja auch so ein Mythos, der darum geht. Auf keinen Fall sind die schlimm. Das ist ein vollwertiger, das ist ein Vollkornprodukt, das auch gesund ist. Und deswegen, es ist wichtiger, denke ich mal, dass man etwas findet, was einen satt hält. Deswegen auch nochmal zum Thema Mealtiming. Wenn es gibt Menschen, die möchten morgens nichts frühstücken, die essen dann ihre erste Mahlzeit, sagen wir mal um 11 oder um 12. Und wenn man das zu einem regelmäßigen Zeitpunkt immer macht, dann ist es vollkommen in Ordnung, weil dann hat man morgens auch irgendwann nicht mehr diesen Hunger, um zu frühstücken. Weil ja, der Körper gewöhnt sich ja an immer wiederkehrende Ereignisse. Das heißt, wenn ich immer wieder um 12 erst esse, dann passiert das. Ja. Und deswegen, also prinzipiell ist es immer ganz ratsam, dass wir eine proteinreichere Quelle eventuell nehmen zum Frühstück. Das kann in Form von etwas Süßerem sein mit irgendeinem Joghurt oder einem Quark oder sonst irgendwas, was Menschen gerne essen. Oder man nimmt eher etwas Deftigeres in Form von Eiern. Ja, das ist ja so, dass
das sind ja so die Rinderfilet.
Genau. Ja, aber Filet Mignon. Das ist ja immer das. Ne? Das sind im Endeffekt sind das ja immer die zwei Sachen, die man zur Auswahl hat. Manche Leute essen lieber süß, manche Leute essen lieber deftig. Das ist ja auch unterschiedlich.
Also wir fassen mal kurz zusammen. Ob wir Frühstück oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Wenn wir die Kalorienzufuhr kontrollieren, ist es sowieso egal. Und es scheint so zu sein, dass ein proteinreiches und fettreiches Frühstück sättigender ist als ein nur kohlenhydratreiches Frühstück. Aber das ist auch wieder der Punkt, es kommt immer darauf an. Am Ende vom Tag ist es ja wichtig, dass du eine Mahlzeit für dich findest, die dir gut tut und die dich satt hält, aber die auch Energie gibt und sie dir nicht raubt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, denn oft hört man ja, machen Kohlenhydrate am Morgen müde. Und jetzt muss man sagen, es kommt drauf an. Denn der wichtigste Punkt, den man verstehen muss, ist ja, wir essen ja nicht nur Protein, nicht nur Fett, nicht nur Kohlenhydrate. Kein Mensch frühstückt pure Dextrose. Kein Mensch frühstückt Leinölsuppe. Und auch kein Mensch isst nur pures Eiklar zum Frühstück. Zumindest hoffe ich das doch. Vielleicht irgendwelche gestörten Bodybuilder. Aber ich hoffe, dass du als normaler Mensch das nicht tust. Und die Frage ist immer, wie betiteln wir Kohlenhydrate im Volksmund, wenn wir über Kohlenhydrate sprechen? Welche Bilder kommen dir denn in den Kopf? Kommen dir dann Bilder in den Kopf wie Basmati-Reis oder Hülsenfrüchte oder whatever, Haferflocken? Oder denkst du da auch an Pizza, Donuts und Chips? Und Pizza, Donuts und Chips, das sind halt eigentlich keine Kohlenhydrate, sondern eher Fettquellen, weil die haben mehr Kalorien in Form von Fett als in Form von Kohlenhydrate. Und natürlich, wenn wir jetzt morgens zwei Donuts mit Marmelade essen, sind das auf den ersten Blick Kohlenhydrate, aber eigentlich haben wir sehr viel Fett zu uns genommen. Und es ist einfach so, dass das zeigen auch Studien, dass nicht die Kohlenhydrate müde machen, sondern das Volumen einer Mahlzeit und der Kaloriengehalt einer Mahlzeit. Und jetzt kommt auch meine Erklärung, warum. Wenn eine Mahlzeit viele Kalorien hat und ein hohes Volumen, also eine üppige Mahlzeit, ist ein großer Teller, dann muss unser Körper das ja verdauen. Das landet irgendwann im Magen und der Magen muss das verdauen. Und der Magen wird gedehnt und diese Dehnung erfolgt durch die Dehnung erfolgt durch den Magen. Aber wird der Magen gedehnt, kriegt das Gehirn ein Signal, das sagt, wir müssen verdauen. Und beim Verdauen wird ja was aktiviert, Tim, darüber kannst du ja kurz drauf eingehen.
Im Endeffekt gibt es ein unbewusstes Nervensystem und, sag ich mal, ein bewusstes Nervensystem. Also Dinge, die wir bewusst machen mit Bewegung oder wenn du deinen Muskel anspannen willst, dann kannst du das natürlich bewusst steuern. Und es gibt Sachen wie deine Leberfunktion, deine Verdauungsfunktion, die funktioniert unbewusst. Ne? Und dann kann man das Nervensystem dann noch unterteilen in einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Also die ist unbewusst und der eine ist aktivierend und leistungssteigernd, das ist der Sympathikus. Das ist zum Beispiel das, was wir beim Training haben wollen. Aber der reduziert natürlich gleichzeitig auch die Verdauungsleistung, weil wenn wir trainieren zum Beispiel, wollen wir ja nicht unbedingt gleichzeitig verdauen. Ne? Und der Parasympathikus sorgt dafür, dass entsprechend das Gegenteil gemacht wird. Das ist im Endeffekt Verdauen und Entspannen. Und wenn wir natürlich sehr gesättigt sind, dann verdauen wir natürlich da auch, beziehungsweise dann will unser Körper auch in diesen Parasympathikus-Weg reingehen und uns entspannen und verdauen und ja, quasi dafür sorgen, dass wir diese ganzen Nährstoffe, die wir zu uns genommen haben, auch aufnehmen können in Ruhe. Und deswegen ist es zum Beispiel auch immer so ein bisschen schwierig, unter Stress zu essen, ne? Weil dann hat man Stress, braucht man gleichzeitig, ist dieser Sympathikusweg, der die Leistung erhöht. Den sollten wir zum Beispiel trennen von unserem Essen idealerweise. Ja, das machen ja auch viele nicht.
Genau, aber im Endeffekt ist es so, also Kohlenhydrate am Morgen machen nicht müde. Und übrigens, nicht nur die Mahlzeitengröße und die Kaloriengröße ist entscheidend dafür, sondern auch die Beschaffenheit der Nahrung. Es ist auch zum Beispiel so, dass flüssige Nahrung bei gleichem Kaloriengehalt wohlgemerkt nicht so müde macht, wie feste Nahrung. Und wie gesagt, müde ist das falsche Wort. Ich sage eher träge. Ne? Wenn du konzentriert arbeiten willst, dann willst du ja, ich sage immer, in the zone sein. Also in dieser Geistesschärfe, wo du dich wirklich mit einem guten Fokus auf etwas konzentrieren kannst, so nennen wir es jetzt mal. Und wenn du natürlich ein halbes Hähnchen im Magen hast und 3 Kilo Gemüse, dann wird dir das auf jeden Fall schwerfallen. Ein anderes Argument gegen Kohlenhydrate am Morgen ist ja immer das Insulin. Hm. So, das böse Insulin, der Dickmacher-Insulin. Ja. Und
da heißt es ja immer dann, das Insulin geht hoch. Wenn man Kohlenhydrate isst, dann fällt der Insulinspiegel ab und man kommt in den Unterzucker und bekommt Heißhunger. Ja, genau. Das ist ja immer diese, und damit fährt man diese Blutzuckerachterbahn. Also Punkt 1, wenn man natürlich mit Blutzucker ein Problem hat, also mit zum Beispiel Diabetiker ist, dann ist Insulin und Blutzuckermanagement eine ganz andere Geschichte. Aber bei einem gesunden Erwachsenen ist es normal, dass der Insulinspiegel ansteigt, ja, wenn man Kohlenhydrate konsumiert. Übrigens ist es auch so, dass der Insulin nach oben geht, wenn wir Proteine konsumieren. Das ist auch vielen nicht bewusst. Also Proteine, gerade in Form von Whey-Protein, diese Proteinshakes, die viele gerne ins Training nehmen, kann auch das Insulin nach oben treiben. Und es ist nicht so, dass man dann in massiven Unterzucker kommt. Ja, weil wer jetzt schon mal, ich weiß nicht, ob, also wir kennen das mal, wenn man Leute trainiert hat, die beim Training mal in Unterzucker gekommen sind, mhm. Die zum Beispiel nichts gegessen haben von einer harten Trainingseinheit und dann ins Training gegangen sind, die werden normalerweise kreidebleich.
Die liegen flach.
Ja, die werden kaltschweißig und am Ende übergeben sie sich eventuell noch im schlimmsten Fall. Ja, das ist ein Effekt, der ja deutlich, deutlich massiver ist als das, was man bekommt, wenn man in diesen Anführungszeichen diese Blutzuckerachterbahn da fährt, die viele beschreiben.
Vor allem ist es ja auch so, man konsumiert ja nie irgendwie Zucker und Proteine isoliert. Also sprich, wir essen ja oft Mischkost. Also ich habe ja gerade gesagt, niemand isst einfach pure Dextrose am Morgen, sondern du isst ja dann vielleicht einen Donut oder einen Bagel oder whatever, ein Marmeladenbrot. Da sind ja auch Ballaststoffe drin, da sind ja auch langkettige Kohlenhydrate drin, da sind ja auch Fette und Proteine drin. Und die verlangsamen ja eben auch diesen Blutzuckeranstieg. Das heißt, wenn euch jemand erzählt, ihr sollt morgens keine Haferflocken essen, weil es zu Blutzuckerschwankungen führt, Spoiler-Alarm, alles, was ihr tut, führt zu Blutzuckerschwankungen. Wenn ihr zum Bus rennt, führt das auch zu Blutzuckerschwankungen. Das heißt, ein normal funktionierender Mensch hat Blutzuckerschwankungen, genauso wie er einen Puls hat und einen Herzschlag. Und Insulin macht euch nicht dick. Ja, Insulin ist das Speicherhormon, aber das heißt nicht, dass es uns fett macht, sondern es befördert Nährstoffe in die davor gesehenen Zellen. So, wenn ihr damit ihr Muskeln aufbaut, braucht ihr auch Insulin. So, Insulin ist nicht böse oder schlecht. Und man kann den Körper nicht in Mechanismen einteilen. So, jetzt habe ich einen hohen, jetzt aktiviere ich mein Insulin, jetzt aktiviere ich mein Cortisol. Wenn ich schlafen gehe, aktiviere ich mein Wachstumshormon. So funktioniert das nicht. Es ist immer alles präsent in eurem Körper. Es ist einfach immer nur mehr oder weniger da. Kommen wir zur Mittagsmahlzeit. Wie wichtig ist es, Mittagessen zu betreiben?
Es kommt drauf an. Hast du gefrühstückt, ja oder nein? Und dann ist Mittagessen deine erste Mahlzeit. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, am Ende vom Tag ist es fürs Abnehmen per se unterm Strich nicht relevant, wann du genau isst. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee für die meisten, in irgendeiner Form regelmäßige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Mhm. Ne? Und das ist dann ein regelmäßiger Zeitpunkt und auch eine regelmäßige Frequenz zu haben, die immer wieder auftritt pro Tag. Und Mittagsmahlzeit, die kann durchaus reinpassen, wenn sie in den Tag reinpasst, durchaus genauso gut sein wie das Frühstück. Ja? Es gibt Leute, die frühstücken, essen wenig bis gar nichts zu Mittag und dann wieder mehr zu Abend. Das kann funktionieren, aber im Normalfall haben wir es ja meist so, die meisten Leute haben ja 3 Mahlzeiten im Durchschnitt, ne? Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und es macht uns da auch nicht per se müder. Die Müdigkeit, die meisten haben, zum Beispiel beim Mittagessen, da gibt es noch einen Effekt, der zusätzlich zur Mahlzeitengröße, den du schon angesprochen hast, mit der Ausdehnung vom Magen dazukommt, ist dieser zirkadiane Rhythmus, den wir haben, unser Energieniveau über den Tag hinweg. Ne? Wir sind ja morgens durch den Anstieg von Cortisol meistens wach in der ersten Tageshälfte, aktiver. Und dann kommt über mittags noch so ein kleiner Dip, ne, wo die Aktivität so ein bisschen runtergeht. Und der ist normal. Ja, und der kann mehr oder minder ausgeprägt sein bei Leuten. Das heißt, wir haben öfter über der Mittagszeit auch dieses Gefühl, dass wir ein bisschen weniger Energie haben. Und dann gegen Nachmittag steigt das nochmal so ein bisschen an. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie und abends fahren wir dann wieder runter. Ne? Und deswegen, das hat aber auch, abgesehen von dem Effekt, den du schon angesprochen hast, mit der Mahlzeitengröße, nichts mit der Mahlzeit per se selber zu tun, auch nicht mit dem Kohlenhydratanteil der Mahlzeit.
Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht bei mir, dass ich tatsächlich viel besser funktioniere, wenn ich die größte Mahlzeit am Abend esse. Warum? Ganz einfach, ich habe keine Lust, die Zeit fürs Essen zu verschwenden, weil Frühstück, es ist immer in der Theorie, ja, die 10 Minuten, aber das ist ja nicht nur 10 Minuten. Ne? Da musst du dich in die Küche stellen, da musst du noch ein paar Eier in die Pfanne hauen oder dir ein Brot schmieren, dann machst du dir noch einen Kaffee, dann isst du das auf, dann Teller wegräumen. Das ist ja alles Zeit. Und ich habe auch tatsächlich aber für mich gemerkt, dass ich besser funktioniere, wenn ich nichts esse. Das ist vielleicht auch einfach ein Placebo-Effekt, mehr Stresshormone, ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber ich versuche für mich einfach die Mahlzeit so weit, die erste Mahlzeit so weit wie möglich es geht, nach außen zu zögern. Nicht, weil ich hungern will oder weil ich Kalorien sparen will, sondern weil ich einfach die Zeit effektiv nutzen möchte. Und das ist, wie gesagt, eine persönliche Präferenz. Man hört ja oft, das hast du ja gerade beschrieben, dieses Mittagstief. Ja. Das ist ja aber etwas Normales und nicht abhängig von der Mahlzeit.
Genau.
Logischerweise haue ich mir jetzt eine Familienpizza rein oder eine große Pizza am Mittag, ja, dann wird es wiederum schwierig, weil dann wird dieser Effekt ja noch verstärkt. Was ich auch oft höre, vor allem von unseren Kundinnen oder wie du es schön gesagt hast, Menschen, die in unserem Coaching sind, damit es nicht so abgedroschen klingt, ne, weil ich finde das auch immer, ich finde in einem Menschenbusiness, finde ich immer, wenn du von Kunden sprichst, es klingt immer so, ja, kauf mein Shit.
Genau. Und
so.
Also, du bist bei uns einen Laptop kauft oder einen Fernseher.
Was ich da sehr oft merke, sind Gelüste und so, ich will nicht sagen Heißhunger, aber halt Lust auf ein Essen und unbewusst snacken, weil sie einen ganz bestimmten Fehler machen und der kommt oft nach der Mittagszeit. Und zwar ist es oft so, viele Menschen gehen frühstücken zu Hause oder frühstücken im Büro, dann haben sie ihre normale Mittagszeit, haben sie ihren Mittag, wo sie dann ihr Mittagessen machen. Und dann ist es ja so, der Mittag ist normal immer so zwischen 11 und 13 Uhr, sage ich jetzt mal. Und dann isst man ja eigentlich oft erst wieder abends zu Hause, so um 18 Uhr. Und dann hat man zwischen Frühstück und Mittagessen vielleicht 3 Stunden Abstand. Und zwischen Mittagessen und Abendessen hat man dann oft so 5-6 Stunden Abstand. Mhm. Und das kann ein Problem werden, weil du wirst eventuell hungriger sein, wenn du dir nicht bewusst Snacks in den Alltag einbaust. Das hat 2 Gründe. Grund 1, du hast logischerweise irgendwann wieder Hunger und denkst dir dann so, eigentlich will ich ja erst wieder abends zu Hause essen, aber vielleicht ist jetzt doch noch ein Apfel, doch noch eine Banane. Und wenn es dann halt kein Apfel oder Banane gibt, dann greifst du halt zu den Dingen, die da sind. Und die Dinge, die da sind, sind oft hochverarbeitete Lebensmittel wie Chips und Cookies. Grund Nummer 2 ist das sogenannte Decision Fatigue, also die Entscheidungsermüdung. Ich gebe dir immer wieder das Beispiel. Wenn wir morgens aufstehen, dann sagen wir uns, heute wird ein produktiver Tag, ich gehe zum Sport, um 10 Uhr mache ich das, um 11 Uhr mache ich das. Und abends denken wir uns dann, oh, zum Sport zu gehen, heute war ja so ein anstrengender Tag, ich bestelle einfach nochmal Pizza und ab Montag geht's dann wirklich los. Ne? Und auch das kann man ein bisschen puffern, wenn man sich einfach einen Snack einbaut. Und jetzt kommt unser Gamechanger-Tipp, und zwar smarte Snacks, also Snacks einbauen, die zielführend sind. Was könnte das zum Beispiel sein, Tim?
Ja, also smarte Snacks sind halt immer Sachen, die einem zum einen natürlich logischerweise schmecken sollten, aber die auch eher auf unser Ziel einzahlen. Jetzt ist die Frage immer, was ist aktuell unser Ziel? Bei Leuten, die in einem Kaloriendefizit sind, bringen wir mal an, weil viele Leute möchten ja abnehmen, ne, und dadurch brauchen sie ein Kaloriendefizit, ist es halt meistens dann nicht so ideal, wenn ich irgendwas nehme, was extrem hohe Kaloriendichte hat.
Ja.
Irgendwie die Chips oder die Riegel oder sonst irgendwas, ne, oder die Schokolade. Und die halten einem auch nicht lange satt. Also ein smarter Snack wäre etwas, was einen guten Proteinanteil hat, vielleicht auch einen guten Ballaststoffanteil hat, ja, und mich länger satt hält dadurch. Und auch jetzt nicht die extrem hohe Kaloriendichte. Also zum Beispiel wir nehmen eine Reiswaffel mit keinem Frischkäse und ein bisschen Gemüse dazu. Ja? Und das sind auf jeden Fall Snacks, die man in dem Fall priorisieren sollten. Ja? Und dann die anderen Sachen, die in Anführungszeichen die guten Sachen, ja, die Sachen, die man sehr gerne hat, so wie die Schokolade, die sollte man dann eventuell trotzdem auch noch nehmen, aber nur in geringeren Mengen. Ne? Weil wir wissen ja, dass Sachen sich komplett zu verbieten auch auf jeden Fall nachteilig sein kann. Weil wir haben ja diesen verbotene Fruchteffekt dann auch. Ne? Das heißt, wenn wir etwas uns verbieten, ist es wie, denk nicht an den rosa Elefanten, an was denkst du? Ne? Und das kann dazu führen, dass wir diese Sachen dann, je länger wir sie uns verbieten, auf jeden Fall ein größeres Verlangen danach haben. Ja, am Ende vom Tag. Das heißt, wir wollen die Sachen umso mehr und denken sich, oh mein Gott, ich darf jetzt diese Schokolade nicht essen. Aber ich will diese Schokolade ja. Ne? Und vor allem bei solchen Snacks ist es ja auch so, wir sehen die ja immer wieder im Supermarkt oder sonst wo wir einkaufen gehen. Es ist ja nicht so, dass wir die nie wieder vor die Nase bekommen. Und deswegen kann es Sinn machen, smarte Snacks zuerst zu sich zu nehmen und dann eventuell noch das kleine Stück Schokolade. Und dann hat man das, ja, diesen Effekt, dass man sich selber belohnt mit diesen guten Sachen, aber man weiß auch, dass man auf sein Ziel erstmal eingezahlt hat. Ne?
Genau. Oder wie ich es mache, ist, ich mag zum Beispiel die roten Lindor-Kugeln sehr. Ich weiß nicht, ob es die noch im Handel gibt, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar. Und ich sag mal, natürlich ist es die bessere Entscheidung, darauf zu verzichten, wenn wir die Wahl haben zwischen Steak und Gemüse und Lindor-Kugeln? Ja, aber so läuft ja Ernährung nicht. Ne? Und selbst ich als Experte esse auch mal Schokolade. Wow, ganz schrecklich. Aber ich esse nicht nur die Schokolade, sondern ich kombiniere sie dann mit einem smarten Snack, zum Beispiel Quark anrühren mit bisschen Himbeeren und dann noch also zwei Lindor-Kugeln rein. Ne?
Ist ja ein paar.
Ist ja ein paar. Das ist auch wunderbar. Und wenn man sowas täglich in seine Ernährung einbaut, hat man auch keine Lust darauf, das dann in Anführungsstrichen zu bingen. Ne? Denn ich sag immer, und das ist ganz wichtig, wenn es ums Thema Snacks geht, kannst du dir vorstellen, für den Rest deines Lebens keine Plätzchen mehr zu essen, keine Süßigkeiten mehr zu essen, keine Kohlenhydrate mehr zu essen? Nein? Na, dann musst du einen Weg finden, das so in deinen Alltag einzubauen, dass es nicht zur Last wird für dich. Ne? Ganz wichtig, es führt kein Weg drum herum. Okay, wir waren jetzt beim Frühstück, wir haben uns auch angeguckt, was wir frühstücken sollten. Wir haben über Insulin gesprochen, wir haben jetzt über die Mittagsmahlzeit gesprochen, wir haben auch über den Snack gesprochen und jetzt gehen ja viele Leute danach, nach der Arbeit, zum Sport. Worauf müssen wir denn da bei der Ernährung achten?
Also es kommt auch wieder darauf an, so wie immer. Ne? Ich weiß, die Antwort wird langweilig. Aber die Idee ist zum einen, was wollen wir beim Sport erreichen? Wollen wir unsere Leistung absolut maximieren, ne? Also eine wirkliche Bestleistung erzielen, oder machen wir einfach Sport, um uns gesund zu halten, um weiter zusätzlich zum Beispiel über Krafttraining noch die Muskulatur beim Abnehmen zu schützen, ne? Im Sinne von, der Körper braucht den Muskel und baut dadurch weniger Muskelmasse ab. Und das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Also für eine optimale Bestleistung, gehen wir jetzt mal davon aus, jemand sagt, ich bin ambitioniert, wirklich im Sport und muss Bestleistung bringen, da macht es sehr wohl was aus, ob man vorher gegessen hat oder nicht. Da sollte man in einem gewissen Abstand vorher auf jeden Fall Proteine und Kohlenhydrate zu ausreichenden Mengen konsumiert haben, ja? Und auch eventuell danach in einem bestimmten Zeitfenster. Da gibt es dieses, es ist nicht übrigens, Spoiler Alert, nicht dieses anabole Fenster, was man kennt, dass man 30 Minuten danach etwas zu sich nehmen muss. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber da ist es relevanter, was ich mache. Wenn es mir darum geht, dass ich einfach Sport mache, um mich zu bewegen, um mich fit zu halten, um was für meine Gesundheit zu tun, da ist es weniger relevant. Das könnte ich auch morgens auf nüchternen Magen zum Beispiel machen. Ne? Oder ich kann es machen, selbst wenn die Mahlzeit ein Stück weiter weg ist. Solange es halt nicht dazu führt, dass ich im Training dann auf den vorhin besprochenen Unterzucker kommen, ne? Und mich dann da schlecht fühle im Training. Die meisten Menschen fühlen sich einigermaßen gut und performen am besten, wenn sie, sag ich mal, anderthalb Stunden bis zwei davor noch gegessen haben. Ja. Ja? Oder einen kleineren Snack, sag ich mal, 60 Minuten, also nichts, was jetzt groß im Magen liegt. Da auch wieder flüssiger, Bestandteile werden schneller aufgenommen und deswegen kann da auch mal ein Shake ganz gut sein. Aber das hilft dann, dass man sich im Training besser fühlt und eine gute Leistung bringen kann. Ansonsten fürs Abnehmen per se macht es keinen Unterschied und für, sag ich mal, für den Standardsport, den die meisten machen, ne, ohne das jetzt abwertend zu machen, ist es nicht so relevant, wie viel man davor gegessen hat und wann.
Definitiv. Ihr müsst auch immer überlegen. Am Ende kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Muskelmasse ihr habt. Also bei mir ist es so, ich kann gefasst ins Training gehen, mache ich auch bei leichten Einheiten sehr gerne. Also ich gehe nicht gerne laufen mit Frühstück im Magen, mache ich einfach nicht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt ein intensives Beintraining hat, da merke ich relativ schnell, dass ich will nicht sagen, dass ich das Training nicht durchziehen kann, aber dass meine Performance runtergeht. Ich merke es in Form von Konzentration. Man ist dann vielleicht öfter mal am Handy. Man ist dann schon in Gedanken in der Umkleidekabine oder in der Dusche und man denkt so, ach, die Übung mache ich noch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr müsst Ernährung nicht als etwas, das ist ein Phänomen, was ist Phänomen? Wir arbeiten mit Menschen, die ihre Ernährung so optimieren möchten, dass sie Gewicht verlieren, es auch halten können und sich gut fühlen. Und warum schaffen die das nicht? Warum bezahlen die uns dafür? Ganz einfach. Weil viele Kalorien und Essen als etwas sehen, was eigentlich schlecht ist. Und wenn wir essen, sollten wir uns schlecht fühlen. Und es ist gut, wenn wir wenig essen und wenig Kalorien konsumieren. Das ist so das häufige Diätdenken. Ja. Aber eigentlich, wenn man Ernährung runterbricht, ist es eigentlich unser Energiesystem, mit dem wir leben können. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir essen, um uns zu belohnen oder um uns irgendwie besser zu fühlen, sondern eigentlich essen wir, um die Anforderungen, die wir im Alltag haben, bestmöglich meistern zu können. Ne? Und wenn du ins Training gehst und merkst, dass du nicht so gut performst, wenn du nicht gut gegessen hast, na dann isst doch bitte vor dem Training und denk nicht, dass es dann schlecht ist, weil du, was weiß ich, weil du gegessen hast. Ne? Also Ernährung ist etwas, was uns besser macht, nicht schlechter. Und das ist der wichtige Punkt hier. Und wenn du merkst, du kommst im Training nicht aus dem Knick sozusagen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du nichts isst. Wir hatten es letztens mit einer Teilnehmerin, die uns gesagt hat, ich esse 3 Reiswaffeln vor dem Training und wundere mich, warum ich keine Energie habe. Ja. Also 3 Reiswaffeln.
Ja, da hast du keine Energie. Aber für viele, also eine Sache, die auch noch häufig angesprochen wird, die auch beim Thema Kohlenhydrate manchmal kommt und auch beim Thema Training mit dem Essen ist, wenn ich vorm Training esse, dann verbrenne ich ja kein Fett, weil ich verbrenne ja dann die Energie aus dem, was ich gegessen habe. Ne? Und dazu muss man sagen, ja, da kriegt man schon, natürlich nimmt der Körper auch das, was dann an der Nahrung da ist, aber man darf nicht Fettverbrennung mit Fettverlust verwechseln. Ne? Das ja, ist korrekt. Auch wieder sowas. Das ist so ein klassischer Standardfehler und da wird auch viele Sachen und viele Programme werden da verkauft im Sinne von erhöht die Fettverbrennung. Ne? Also es gab mal vor Jahren, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, diese Fettverbrennungszone.
Ja,
zum Ding. Da hat man Leute dann auf Fahrrädern. Ja, da hat man auch Leute auf Fahrrädern dann gesetzt. Da hast man gesehen, sind dann so auf dem Fahrradergometer im Fitnessstudio mit einem Schneckentempo irgendwie gefahren für 2 Stunden, dass sie sich kaum bewegt haben, weil sie dann in der Fettverbrennungszone waren, weil sie ihren Puls bloß nicht nach oben treiben wollten, weil dann würden sie ja Kohlenhydrate verbrennen. Und Spoiler, die haben nicht wirklich abgenommen dadurch. Ja, also es ist,
wow.
Es ist ein Kaloriendefizit und ja, beim Sport, Fettverbrennung läuft auch immer mitnehmbar. Es gibt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt keinen An- und Ausschalter für solche Prozesse, sondern es gibt einen Regler, ne, wie viel Prozent die ablaufen. Und wenn akut vielleicht die Fettverbrennung weniger ist, heißt es ja nicht, dass über den Tag hinweg nicht der Körper auch Körperfett verbrennt. Das heißt, wenn der Körper in einem Energiedefizit ist, dann muss er diese Energie ja irgendwo herholen. Die kann er ja nicht aus der Luft erschaffen, also holt er sie aus den Speichern raus.
Absolut ja? Richtig.
Und das ist auch so was, warum viele Leute vor dem Sport eventuell weniger oder gar nichts essen, damit sie denken, sie verbrennen mehr Fett oder sie machen morgens nüchtern mehr Sport. Ich kann euch gleich sagen, ja, ihr verbrennt morgens mehr Fett, wenn ihr nüchtern trainiert. Aber, ihr holt euch diese Energie über den Tag wieder rein.
Ja.
Das hat nämlich auch, es gibt auch gute Studien, die zeigen, dass man danach wieder mehr isst, wenn man gerade nüchtern Sport treibt. Und dass es halt so ist, wenn man über den Tag hinweg kein Kaloriendefizit erzeugt hat, ja, dann
wäre es eh Quatsch.
Ja, eben.
Was Tim gerade beschreibt mit dem Cardio und dem Fettverbrennen, das gibt's, glaube ich, ist es Folge 7 Thema Cardio. Auf jeden Fall eines der ersten Folgen. Kannst du mal runterscrollen, die auch anhören. Da erklären wir das. Und was ich noch da abschließend zum Thema im Training essen sagen möchte, ist, ihr könnt dieses System nicht austricksen. Also wenn es eine einfache Lösung gäbe, dann würden wir nicht so viele übergewichtige Menschen haben. Ne? Egal, wie du es drehst und wendest, du kannst dir die Fettstoffwechselzone trainieren, du kannst dir die Tabletten holen, du kannst dir Schneckenschleim auf die Stirn schreiben. Du wirst nicht drum herum kommen, deine Ernährung umzustellen. Punkt. Ne? So viel dazu. Es gibt übrigens auch, was ich auch oft gefragt werde, ja, ist Intervallfasten schlimm? Kann ich mit Intervallfasten ins Training gehen? Auch da möchte ich kurz was dazu sagen. Also Intervallfasten, auch da wieder Kalorienbilanz. Ne? Bist du mit Intervallfasten im Kaloriendefizit? Kann es dir helfen, abzunehmen? Bist du das nicht, wirst du nicht abnehmen? Und ich sage immer, oder es sagen auch die Studien, je nachdem, wie intensiv du trainierst, hat Tim auch schon gesagt, solltest du vielleicht schauen, dass du, wenn du ins Training gehst, nüchtern vielleicht so, ich sag mal, eine Reiswaffel mit Honig drin hast und vielleicht so ein bisschen Aminosäuren, aber ich würde nicht ganz nüchtern ins Krafttraining gehen. Das kannst du machen, du wirst trotzdem Muskeln aufbauen, aber es ist halt einfach vielleicht ein bisschen ineffizienter, vielleicht fehlt dir dann in der Mitte an Energie. Also am besten einfach ausprobieren und Erfahrungen machen. Was ich nicht vorm Training essen würde, sind hohe Mengen an Fett, einfach weil sie die Verdauung verlangsamen, gilt aber auch für Ballaststoffe. Aber auch da heißt jetzt nicht, dass du kein Fett essen darfst. Aber ich meine, wenn du jetzt einen Döner isst, 2 Stunden vorm Training oder eine Pizza, dann wirst du sie wahrscheinlich auch im Training merken. Wenn du jetzt ein bisschen Mandeln im Porridge hast oder Feta-Käse im Salat, das sei jetzt mal dahingestellt. Hm. Kommen wir zum Thema Abendessen. Jetzt bist du vom Training nach Hause gekommen und jetzt geht's natürlich darum, was ist mit dem Abendessen? Macht Abendessen dick? Und wenn nein, warum hält dich dieser Mythos dann so hartnäckig?
Ja, da gibt's ja diese, Gott sei Dank, mittlerweile immer weniger werdende, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und nach 18 Uhr am besten nichts mehr essen.
Glaubt das noch jemand?
Ich höre es ab und zu höre ich es noch. Also es ist deutlich weniger. Ne? Also auch für die, die es immer noch glauben, euer Körper hat keine innere Uhr, die sagt, es ist 18:01 Uhr, ich schlage jetzt Fett an. Der Grund, warum das zum Beispiel funktioniert, ist, weil die Leute dadurch keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr hat halt die Snack-Option für die meisten abends reduziert. Und wann snacken die meisten? Abends vorm Fernseher. Ne? Ja. Und deswegen, das kann durchaus funktionieren. Machen Kohlenhydrate am Abend dick? Macht Essen am Abend dick? Die Antwort darauf ist wieder nein. Ne? Du bist das beste Beispiel. Du isst die meisten Sachen abends. Ja? Und so geht es vielen. Also es gibt Studien, die auch so Gesamtpopulation untersuchen, die sagen, okay, es macht Sinn für einige morgens mehr zu essen und für andere abends mehr zu essen. Das sind dann aber so individuell. Man findet so eine Tendenz, sage ich mal, bei vielen eher Richtung morgens, aber es gibt auch viele, die eher abends ihr Essen essen.
Ja.
Ne? Und in manchen Kulturen ist es ja so, da isst du abends die größte Mahlzeit ja auch. Und dann findest du auch ja nicht permanent alle, dann wären ja alle dort auch übergewichtig, wenn dann das irgendwie wäre. Ne? Man sollte vielleicht die Mahlzeit nicht zu nah ans Schlafen gehen legen. Ne? Also eine halbe Stunde vorm Schlafen nochmal eine riesen Mahlzeit ist natürlich auch manchmal suboptimal, weil man dann eventuell schlechter schläft, weil der Körper braucht ja dann auch noch ein bisschen Energie, um die Verdauungsleistung zu machen. Deswegen, wenn man 1,5 bis 2 Stunden vor dem Schlafen eine normale Mahlzeit isst, ist es eigentlich unproblematisch. Und deswegen ist es auch so, nochmal, es ist genau wie beim Frühstück. Wenn du frühstücken willst, frühstückst du. Wenn du abends heimkommst und du hast noch Hunger und möchtest Abendessen und, sage ich mal, wenn du jetzt beim Abnehmen bist, hast noch deine Kalorienmenge, die du abends essen kannst, dann mach das. Wenn du abends hungrig heimkommst und hattest schon deine ganzen Kalorien, dann machst du generell was beim Abnehmen falsch. Weil wenn du abends hungrig ins Bett musst, dann ist wahrscheinlich ein Defizit so groß und wir hatten auch schon so einige Fälle, die dann jeden Abend hungrig ins Bett gegangen sind, um einfach Kalorien zu sparen. Also das solltest du auf keinen Fall.
Nee, da ist eine Grenze überschritten.
Ja, außer du bist auf einer Wettkampfdiät am Ende vom Bodybuilding, dann von mir aus, dann musst du da durch. Aber ansonsten ist es auf keinen Fall ein Problem, auch abends zu essen.
Was ist denn mit Kohlenhydraten am Abend? Das ist ja auch oft so ein verpöntes Thema.
Ja, also das ist genau das Gleiche. Der Blutzuckerspiegel abends geht ja dann auch, man isst ja, wie du schon gesagt hast, immer nur eine gemischte Mahlzeit. Ne? Niemand isst ja pure Kohlenhydrate. Niemand setzt sich abends hin mit der Tüte Südzucker und fängt an, den Löffel da rein zu kippen. Das ist ja auch so. Deswegen macht Zucker auch nicht süchtig. Also die Leute, die sagen, Zucker macht süchtig, dann müsste am Ende vom Tag einer Sucht, müssten wir das Zeug ja pur konsumieren. Sondern wenn man eine normale Mahlzeit isst, dann steigt auch da der Blutzuckerspiegel wieder langsam an und sinkt wieder langsam ab. Und nein, es macht nicht dicker am Abend Kohlenhydrate zu essen. Ja, genauso wie es nicht dicker macht, die am Morgen zu essen oder am Mittag zu essen. Kohlenhydrate sind die bevorzugte Energiequelle unseres Körpers. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen sie auch in einem eventuell ausreichenden Maße. Ja, sie sind nicht essentiell in der Zufuhr. Das heißt, wir müssen sie nicht unbedingt zu uns nehmen. Unser Körper stellt trotzdem Zucker her jeden Tag, weil es gewisse Zellen auch im Körper gibt, die Zucker brauchen, zum Beispiel die Blutzellen. Ja. Aber Kohlenhydrate am Abend machen nicht dick.
Das ist richtig. Es gibt auch hier Studien, die zeigen, dass Kohlenhydrate am Abend vielleicht nicht so optimal für den Blutzuckerspiegel am Morgen sind. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, Blutzuckerspiegel, für wen ist das relevant? Für vielleicht Menschen, die ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren müssen. Ne? Mhm. Es gibt aber auch Studien, wo man sieht, dass Kohlenhydrate am Abend bei der Melatoninproduktion helfen können. Und auch das kann wiederum ein bisschen helfen, einfach vielleicht besser einzuschlafen. Aber am Ende vom Tag ist es auch hier wieder eine persönliche Präferenz. Also da gibt's kein gut oder schlecht oder so sollte man essen. Auch die Kohlenhydrate machen nicht müde, haben wir auch schon erfahren und ja.
Ja, also es wird dann teilweise abends argumentiert mit dem zirkadianen Rhythmus von den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die dann da besser reagieren am Morgen als am Abend. Wie groß der Unterschied ist, ist wahrscheinlich marginal. Also außer man ist jetzt Typ-2-Diabetiker oder Typ-1-Diabetiker, dann sind solche Sachen eventuell relevanter, aber für jemanden, der gesund ist, ja. Und wie du schon sagst, es kann genau wie die Mahlzeitengröße, ne? Wenn man, du hast ja vorhin gesagt, die Mahlzeitengröße sorgt dafür, dass man müde wird. Deswegen kann es zum Beispiel auch helfen, abends eventuell eine größere Mahlzeit zu essen. Dadurch ist man müder danach und hat vielleicht auch den Vorteil, besser einschlafen zu können. Ja, auch das sind Sachen, die muss man aber selber mal ausprobieren, ja. Um zu gucken, wann nehme ich denn was ein? Möchte ich abends mehr Kohlenhydrate und eine größere Mahlzeit essen? Tut mir das gut? Oder esse ich lieber morgens mehr oder esse ich morgens gar nichts? Das sind alles individuelle Präferenzen. Mit dem Abnehmen per se sind sie nur relevant, wenn sie insgesamt die Kalorienmenge über den Tag in einem Maß reduzieren, das der Körper nicht kompensiert.
Ja. Wir lehnen unsere Sachen immer aufs Thema Abnehmen an, weil die meisten Leute, die sich den Ernährungspodcast anhören, interessieren sich für Ernährung und Abnehmen. Beim Thema Muskelaufbau, da sieht es dann etwas anders aus. Ja. Das sind zwar die gleichen Grundlagen, aber darüber sprechen wir hier nicht. Aber auch dafür haben wir eventuell bald eine Lösung. Und ich möchte das einfach mal ganz offen mit euch teilen. Und zwar, Tim und ich, wir haben einfach festgestellt, dass wir haben ja eine große Reichweite, einmal was das Thema Abnehmen betrifft. Wir haben eine große Reichweite, was das Thema Supplements und Training betrifft. Und wir merken halt einfach, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es gibt viele Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, das zu glauben, was mir irgendwelche Supplement-Firmen erzählen oder irgendwelche Leute. Und die wollen es halt von uns lernen. Und da haben wir auch bald eine Lösung fürs Thema Krafttraining. Aber egal, wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen. Also, ob wir frühstücken oder nicht, ist eine persönliche Präferenz. Die macht uns weder dicker noch dünner, wenn wir die korrelieren. Wenn wir die Kalorien kontrollieren, spielt das keine Rolle. Es kann vorteilhaft sein für die Sättigung, wenn das Frühstück etwas proteinreicher ist. Aber auch da, es ist eine persönliche Präferenz. Kohlenhydrate machen am Morgen auch nicht müde, sondern immer die Menge der Mahlzeit und der Kaloriengehalt. Und auch da gilt natürlich ausprobieren. Und auch über Insulin musst du dir keine Sorgen machen, denn alles, was du isst, schüttet Insulin aus. Und wenn du deinen Blutzuckerspiegel nicht kontrollieren musst, dann kannst du auch das vernachlässigen. Die Mahlzeit am Mittag kannst du machen, auch das ist kein Muss. Auch diese macht nicht müde, auch diese hat keine Vor- oder Nachteile. Aber wir empfehlen einfach, um das Hungermanagement zu verbessern, eine Mahlzeit am Mittag einzuführen und auch den Körper an ein festes Mahlzeitenmuster, an eine feste Struktur zu gewöhnen. Wenn du ein großes Zeitfenster zwischen Mittag und Abendessen hast und du merkst, dass du dann immer wieder Sachen snackst, auf die du nicht so Lust hast oder die du eigentlich nicht snacken wolltest, dann empfehlen wir dir hier, zielführende Snacks einzubauen. Wenn du nach der Arbeit ins Training gehst oder auch nüchtern ins Training gehst, musst du theoretisch nichts davor essen. Aber wenn du merkst, dass der limitierende Faktor deine Konzentration ist oder dass du dich mit einer Mahlzeit davor besser fühlst, dann empfehlen wir dir, 1 bis 2 Stunden vor dem Training eine protein- und kohlenhydratreiche Mahlzeit zu konsumieren. Auch hier aufpassen, dass die nicht zu üppig ist und dass du nicht zu viel Fett darin hast, damit die Verdauung nicht verlangsamt wird. Und auch das Abendessen ist wieder eine persönliche Präferenz. Es macht dich weder dick, noch machen dich Kohlenhydrate am Abend dick. Im Gegenteil, eventuell kann dir eine Mahlzeit am Abend dabei helfen, besser einzuschlafen. Aber alles musst du am Ende ausprobieren. Wichtig ist nur, dass du weißt, was funktionieren kann und was du ignorieren kannst.
Ja, perfekte Zusammenfassung, würde ich sagen.
Perfekte Zusammenfassung. Ja.
Es ist am Ende vom Tag immer die individuelle Präferenz. Und das ist auch das, was man dann über die Zeit rausfinden muss. Und wichtig ist auch noch, was kannst du über einen längeren Zeitraum auch aufrechterhalten? Ne? Gerade beim Thema, egal jetzt, ob es Abnehmen ist oder trainieren oder seine ganzen Erhaltungskalorien haben, ne? Und das Gewicht halten. Es ist immer wieder, kommt immer aufs Gleiche raus. Was schaffe ich über einen längeren Zeitraum hier durchzuhalten? Weil viele Leute machen den Fehler, gerade beim Abnehmen, das wissen wir immer, die nehmen ab mit irgendeiner Methode, die meistens mehr oder minder drastisch ist, sagen wir es mal so. Ne? In Extremfällen sind es dann irgendwelche, ich trinke nur noch irgendwelche speziellen Shakes oder Säfte und habe dann nur noch 600 Kalorien zur Verfügung, so ungefähr. Und das sind halt alles Sachen, die funktionieren maximal sehr, sehr kurzfristig. Und dann hören die Leute damit auf und machen wieder so weiter, wie sie davor quasi gelebt haben. Und meistens ist es ja so, gerade beim Thema Abnehmen, der Lebensstil, den man vor dem Abnehmen hatte, hat ja dazu geführt, dass man ein Gewicht erreicht hat.
Richtig.
Bei dem man jetzt sagt, okay, ich möchte abnehmen.
Richtig.
Na? Und wenn man quasi nach dieser Diät wieder auf das Vorher zurückfällt,
dann nimmt man wieder zu.
Korrekt. Und dann wird wieder die nächste Methode ausprobiert und genau das
wiederholt sich. Und ich sag's mal so, wenn du keine Lust mehr auf das hast und du willst das, was wir dir hier gerade erklärt haben, in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die für dich funktionieren, wo du genau weißt, wie finde ich jetzt raus, ob das für mich der richtige Weg ist, dann darfst du gespannt sein. Wir veröffentlichen nämlich bald genau etwas dazu, sodass du lernst, dich selbst so zu managen, dass du entscheidest, was die Waage am nächsten Morgen anzeigt. Wenn du bis hierhin zugehört hast, bedanken wir uns fürs Zuhören. Gib dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und folge uns auch auf Instagram michikleis.abnehmen. Und teile die Folge gerne mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wenn du diesen Mehrwert ebenfalls an die verbreiten möchtest. Wir danken dir fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.